Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vor ein paar Wochen war Fritz auf einer Betriebsfeier seines Sohnes. Und wie wir Fritz so kennen, ist er dann auch relativ schnell mit dem Verkaufsleiter oder auch dem Vorgesetzten seines Sohnes ins Gespräch gekommen. Über alles Mögliche, unter anderem auch über Kindererziehung. Am Schluss des Gesprächs sagte Fritz dann: "So, ich will mich jetzt mal outen, ich bin Christ." Aha, interessant. Am darauffolgenden Montag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte der Verkaufsleiter dann die Gelegenheit, nochmal mit Fritzes Sohn zu sprechen und kam dabei dann auch auf Fritz selber. Der Vorgesetzte sagte dann, dass es ganz interessant war, mit seinem Vater zu sprechen, aber irgendwie sei er doch auch so ein Stück weit Schwarz-Weiß-Denker. Also ne, entweder ist eine Sache schwarz oder aber weiß, dazwischen gibt es nichts. Als Fritz davon erfuhr und mir auch erzählte, sagte er: "Ja, da hat er recht. Zumindest in Glaubensdingen denke ich auch entweder schwarz oder weiß." Dies hat mich zum Nachdenken veranlasst und schließlich die Frage aufgeworfen: Denken Christen nur schwarz-weiß? Oder sogar noch bedeutender: Hat Jesus vielleicht auch so gedacht? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Sind Christen Schwarz-Weiß-Denker? Ich möchte dazu den Predigttext lesen aus dem Johannesevangelium. Das ist das Kapitel 8 und die Verse 12 bis 24. Der Abschnitt, der vor den Versen der Schriftlesung steht. Jesus Christus, das Licht der Welt. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben." Da sprachen die Pharisäer zu ihm: "Du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig." Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir." Da sprachen sie zu ihm: "Wo ist dein Vater?" Jesus antwortete: "Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen." Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: "Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen." Da sagten die Juden: "Will er sich etwa selbst töten, dass er spricht: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen?" Und er sprach zu ihnen: "Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben." Wenn wir uns diesen Bibeltext anschauen und auch die Schriftlesung berücksichtigen, dann fällt uns auf, dass Jesus tatsächlich mehrmals die Gegensätze aufzeigt zwischen denen, die zu ihm gehören, und denen, die nicht an ihn glauben. In grundsätzlichen Lebensfragen oder bezüglich der Ausrichtung des Lebens scheint es nur ein Entweder-Oder zu geben. Dies wird auch in weiteren Abschnitten des Neuen Testamentes und der Evangelien deutlich, die wir heute jedoch nicht berücksichtigen können. Jesus teilt die Menschheit in zwei Gruppen ein. Einmal die Gruppe der Gottlosen und einmal die Gruppe der Gerechten. Dazwischen gibt es nichts. Eigentlich ganz einfach. Schauen wir uns zuerst die Gruppe der Gottlosen an. Das ist der erste Punkt. Dies wird schon direkt in Vers 12 deutlich. Jesus sagt, dass alle, die ihm nachfolgen, das Licht des Lebens haben und nicht in der Finsternis wandeln. Aber das bedeutet ja wohl im Umkehrschluss, dass diejenigen, die ihm nicht nachfolgen, sehr wohl in der Finsternis wandeln. Also es gibt nur entweder Licht oder Finsternis. Jesus sagt weiter von sich, dass er das Licht der Welt ist, also kann es nur bei ihm Licht geben. Nun mag vielleicht jemand einwenden, dass es sicherlich Zeiten und Orte gibt, wo es dunkel und finster ist. Doch grundsätzlich ist dies doch in Osnabrück und auch in anderen Städten in unserer Umgebung kein Problem. Die Stadtwerke sorgen schon dafür, dass genügend Licht da ist. Außerdem gibt es Taschenlampen, Handys, Kerzen und so weiter. Also in der Regel muss niemand im Dunkeln tappen. Doch dies ist natürlich mit dieser Aussage auch nicht gemeint. Jesus geht es um eine innere Dunkelheit. Schon zu Beginn des Johannesevangeliums hatte Jesus von Licht und Leben gesprochen. Johannes 1, die Verse 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. In dem Wort bzw. in Jesus selbst war das Leben. Jesus hat sein Volk, die Menschen, besucht. Er hat das Licht in der Finsternis leuchten lassen, doch die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Licht da, aber es blieb dennoch dunkel. Der gottlose Mensch, in der Sünde gefangen, kann das Licht nicht erkennen und führt ein Leben in der Dunkelheit. Und ein Leben in der Dunkelheit führt zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Wer in absoluter Finsternis unterwegs ist, wird nicht wirklich vorwärts kommen. Ja, er kann den richtigen Weg nicht finden. Jesus bezeichnet den gottlosen Menschen als jemanden, der in der Finsternis lebt, der das Ziel nicht findet und somit meilenweit am Ziel vorbeitreibt. Das eigentliche Ziel des Lebens ist es, ein Leben als Nachfolger Jesu zu führen und somit Frieden mit Gott zu haben. Der Gottlose kann dies nicht. Er erkennt den wahren Weg des Lebens überhaupt nicht. Und aufgrund dieser Aussage Jesu in Vers 12 ergibt sich nun eine Diskussion, die in den Versen 13 bis 19 geschildert wird. Die Pharisäer sagen, dass sie Jesus Zeugnis juristisch gesehen nicht akzeptieren können, weil es einfach an Beweisen fehle. Du legst von dir selbst Zeugnis ab. Also du redest als Zeuge in eigener Sache. Dein Zeugnis ist unglaubwürdig. Hast du keine anderen Zeugen? Wir glauben dir nicht, dass du das Licht der Welt bist und dass alle, die dir nachfolgen, nicht in der Finsternis wandeln. Für die Pharisäer war sowieso klar, dass sie nicht in der Finsternis wandeln würden. Aber versuchen wir uns doch mal in die Pharisäer hineinzuversetzen. Da tritt plötzlich jemand auf, den sie zuvor schon gesehen und auch gehört haben, und behauptet jetzt von sich, dass er allein das Licht der ganzen Welt ist und alle, die ihm nicht nachfolgen, die nicht an ihn glauben, leben in der Finsternis. Also Jesus, der Erretter der ganzen Welt. Er sagt von ihnen, dass sie Sünder und von unten sind. Sie hätten den Teufel zum Vater und würden der Lüge glauben. Typisches Schwarz-Weiß-Denken. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies einiges an Unverständnis ausgelöst hat. Vielleicht hast du es ja auch schon mal selber ausprobiert. Falls nicht, die nächste Familienfeier kommt bestimmt. Also du kannst das in etwa so machen. Du sagst deinen Gästen oder die mit dir zusammen feiern, dass der allmächtige Gott, dein Vater und Jesus Christus, dein Bruder, dir aufgetragen hätten, deinen Verwandten und Bekannten mitzuteilen, dass jeder, der nicht an Jesus glaubt, in der Finsternis wandelt. Er wird in seinen Sünden sterben, hat den Teufel zum Vater und glaubt der Lüge. Ihr seid von unten, ich aber bin von oben. Ich glaube, grundsätzlich dürfte man dies auch durchaus so tun. Jedoch wird dann der Wert auf der Beliebtheitsskala drastisch nach unten sinken. Vermutlich treten wir deshalb nicht so forsch auf, weil wir fürchten, dann noch weniger Freunde zu haben. Jesus hatte diese Angst nicht, deshalb trat er auch so auf. Er hat sich den Pharisäern nicht diplomatisch genähert, sondern hat die Gegensätze klar und deutlich benannt. Von daher wuchs die Akzeptanz bei den Pharisäern auch nicht. Also entweder hatte Jesus tatsächlich recht und die Gegensätze würden hier drastisch zutage treten. Oder aber die Pharisäer und andere Zeitgenossen konnten ihn nur für einen religiösen Spinner halten. Jesus antwortete ihnen, dass selbst wenn er von sich selbst Zeugnis ablegen würde, sein Zeugnis dennoch glaubwürdig sei. Danach antwortete Jesus wieder in zwei Gegensätzen, Vers 14b und 15. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Da Jesus wusste, woher er kam, nämlich aus dem Himmel, war sein Zeugnis natürlich glaubwürdig. Die Pharisäer dagegen wussten es nicht, weil sie hatten keine Ahnung davon. Die Pharisäer richteten nach menschlichen Maßstäben, nach dem, was sie beurteilen konnten. Jesu damaliger Auftrag war nicht der, zu verurteilen. Jesu Urteil bezieht sich auf die Wirklichkeit. Jesus antwortete ihnen weiter, dass aber selbst dann, wenn er ein Urteil aussprechen würde, dieses Urteil dann auch wahr und richtig wäre, weil er nicht allein handle, sondern in Übereinstimmung mit dem, der ihn gesandt hatte, Gott selbst, der Vater. Jesus war natürlich bewusst, dass die Pharisäer darauf anspielten, dass das Zeugnis eines Menschen nicht glaubwürdig sei. Das sagte er ihnen auch in Vers 17. Es steht aber in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Zum Beispiel können wir das nachlesen in 4. Mose 35, Vers 30. Doch Jesus sagte ihnen, dass er ja nicht alleine sei, sondern er gibt Zeugnis von sich selbst und dann auch der Vater, der ihn gesandt hatte. Der gab auch Zeugnis von Jesus. Da sprachen die Pharisäer für uns durchaus nachvollziehbar: Wo ist denn dein Vater? Du bist doch alleine hier. Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Ihr kennt weder den eigentlichen Sinn und Auftrag meines Lebens noch den Vater, der mich dazu in die Welt gesandt hat. Ihr seid unwissend. Das ist ja heutzutage auch ein gern benutztes Argument. Ich glaube nur das, was ich sehe. Dieses grundlegende Verhalten von Menschen gab es im jetzt zu Ende gehenden Jahr, das gab es schon im vorletzten Jahr und das wird es auch im kommenden Jahr geben. Daran werden auch einige Silvesterböller nichts ändern. Im Prediger Salomo heißt es zu Recht, Kapitel 1, Vers 9, was einst gewesen ist, das wird wieder sein und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Doch Jesus bleibt hartnäckig. Er konfrontierte seine Zuhörer weiter mit den Gegensätzen, die daher rührten, dass er aus einer anderen Welt kam. Vers 21. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Also, Jesus würde fortgehen. Sie würden ihn suchen und in ihren Sünden sterben. Die Zuhörer der damaligen Zeit, aber auch viele Menschen in der heutigen Zeit, haben keine Sündenerkenntnis. Sie begreifen nicht, dass auf der einen Seite die Menschen stehen, die alle gesündigt haben, und auf der anderen Seite der dreieinige Gott, welcher ohne Sünde ist. Wenn ein Mensch nicht in seiner Sünde sterben will, dann braucht er die Vergebung seiner Sünden. Ansonsten kann niemand dahin kommen, wohin Jesus gegangen ist, in den Himmel. Wir können Gott dankbar sein, dass es in Deutschland immer noch christliche Feiertage gibt, die uns an die wesentlichen Ereignisse jedes Jahr aufs Neue erinnern und sie uns vor Augen halten. Weihnachten, die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes. Karfreitag, Jesu Tod am Kreuz. Ostern, die Auferstehung Jesu vom Tod. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes und Gründung der christlichen Gemeinde. Christi Himmelfahrt, die Auffahrt Jesu in den Himmel. Feiertage, die für die überwiegende Mehrheit des Landes im Grunde genommen keine Bedeutung haben. Doch ich denke, die Minderheit kann sich darüber freuen, dass es diese Feiertage in Deutschland noch gibt. In einem weiteren Bild aus Matthäus 7 macht Jesus deutlich, dass es für jeden Menschen grundsätzlich nur zwei Wege gibt. Entweder den breiten Weg oder die enge Pforte. Matthäus 7, 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Ich glaube, einen größeren Gegensatz gibt es nicht. Da ist einmal der breite Weg, der ins Verderben führt, also letztendlich in die Hölle. Und es sind viele, die sich auf diesem Weg befinden. Und dann einmal der schmale Weg mit der engen Pforte, der zum ewigen Leben führt. Auf welchem Weg befindest du dich? Versuchst du manchmal auf beiden Wegen vorwärts zu kommen? Das Problem unseres Lebens ist die Sünde und die Neigung zur Sünde. Die Sünde sitzt im Herzen des Menschen. Jesus sagt dazu Folgendes in Markus 7, 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Dieses sündige Verlangen unserer Herzen ist zu einem Großteil für unsere persönlichen Probleme im Alltag verantwortlich. Martin Luther hat einmal gesagt, ich wollte den alten Adam ersäufen, aber das Aas kann schwimmen. Und wer sein Leben nicht im Glauben an den Herrn Jesus führt, wird schließlich auch in seinen Sünden sterben. Der breite Weg führt eben nicht zum Ziel. Jesus sprach weiter zu seinen Zuhörern, dass sie von unten seien, von dieser sichtbaren Welt. Er hingegen sei von oben, eben nicht von dieser Welt. Jesus hat sich nicht um Ansehen, Karriere, beliebt sein wollen, Reichtum und Vergnügen gekümmert. Sein Leben hier auf dieser Welt war ganz anders als das aller anderen Menschen. Er hat sich hingegeben und geopfert. Jesus war von oben und nicht irdisch gesinnt. Der Gottlose lebt in der Finsternis, ist blind für die Wahrheit und für die eigene Sünde. Er lässt sich von seiner Lust verleiten, den breiten Weg zu gehen. Ihn interessiert nur das Diesseits. Christen sind dazu aufgerufen, nicht nach irdischen Dingen zu trachten, sondern sich zuerst nach dem Reich Gottes auszurichten. Und somit bin ich beim zweiten Punkt, die Gerechten. Mit gerecht meine ich jemanden, der vor Gott als gerecht dasteht, der Frieden mit Gott hat und nicht mehr seinen Zorn zu fürchten braucht. Der Gerechte ist jemand, der Jesus nachfolgt und somit das Licht des Lebens hat und haben wird. Er hat gewissermaßen die Erleuchtung bekommen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Sehr wahrscheinlich hat Jesus diese Worte am letzten Tag des Laubhüttenfestes gesprochen. In der damaligen Zeit wurden Kerzen als Teil des Festes benutzt, weil sie an die Feuersäule erinnern sollten, die Licht und Wegweisung für Israel in der Wüste waren. Jesus ist dieses Licht, auf das die Feuersäule als eine Vorschattung hinwies. Da Gott Licht ist, bedeuteten und bedeuten die Worte Jesu einen Anspruch auf Göttlichkeit. In Jesus haben wir das Licht der Welt und des Lebens. Er selber lässt es in unserem Herzen hell werden. Wir gelangen zur Erkenntnis der Wahrheit, auch über uns selbst, vor allem durch sein Wort. Jesus holt Dinge aus dem Verborgenen hervor und stellt sie in sein Licht. Ich finde, Petrus drückt es sehr schön aus in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also, lasst uns festhalten an dem göttlichen Wort, unter anderem als Wegweiser für unser Leben, welches gewiss wahrhaft prophetisches Wort ist. Lasst uns genauso darauf achten, wie auf ein Licht, oder auf eine Lampe, vermutlich ist hier eine Fackel gemeint. An einem dunklen Ort in der Nacht muss ich darauf achten, dass die Fackel nicht ausgeht, Denn wenn sie ausgeht, klar, dann sehe ich nichts mehr. Es ist gut, wenn die Fackel dann so lange brennt, bis der Tag anbricht, bis es wieder hell wird. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt folgendermaßen: Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Die Beschreibungen "der Tag anbricht" und "das Licht des Morgensterns" beziehen sich hier wohl auf die Wiederkunft Christi. Die Leser sollen dem sicheren prophetischen Wort Aufmerksamkeit schenken, bis zu dem Tag, wenn das Wort durch die zukünftige umfassende Offenbarung übertroffen werden wird. Das Licht des Wortes Gottes soll sich auf mein und dein Glaubensleben übertragen, zu unserem Nutzen. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es in Kapitel 5, Vers 5: Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Ich bin mir sicher, dass hier auch die Töchter gemeint sind. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Das Leben eines Christen unterscheidet sich fundamental von dem eines Nichtchristen. Der eine lebt im Licht am Tag, der andere in der Finsternis in der Nacht, bildlich gesprochen. Lasst uns deshalb weiter als Kinder des Lichts leben. Der Gerechte, der Gläubige, wird nicht mehr in seiner Sünde sterben. Er kann und wird dahin kommen, wo Jesus auch schon ist. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums macht Jesus dies ja deutlich. Johannes 1, 11 und 12. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus kam in sein Eigentum zu den Seinen. Jesus kam auf diese Erde und hat sein Volk Israel besucht. Daran gedenken wir ja an Weihnachten. Doch das Tragische ist, dass die Juden ihn nicht aufgenommen haben. Sie wollten ihn nicht als Messias ansehen. Das ist das Bedauerliche, dass selbst die Pharisäer ihn nicht als den Gesandten Gottes erkannt haben. Gerade die Pharisäer, die sich doch in der Schrift gut auskannten. Die Pharisäer hätten niemals geleugnet, dass es einen Gott gibt, im Gegensatz zum wohlgenährten Durchschnittsdeutschen. Es war ihnen auch nicht egal. Sie waren religiöse Leute. Man ist fast schon geneigt zu sagen, wenn sie nicht zu Jesus gefunden haben, wer denn dann, bitteschön? Aber sie haben Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen als Herrn und Heiland. Doch es gibt Menschen, die dies sehr wohl getan haben, die an Jesus Christus glauben. Und ihnen gibt Jesus die Vollmacht, das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich als Kind Gottes tun und lassen kann, was ich will. Jesus in sein Leben aufzunehmen bedeutet, ihn den Herrn meines Lebens sein zu lassen. Doch wer einmal ein Kind Gottes geworden ist, der bleibt es für Zeit und Ewigkeit. Und diese überragende Botschaft möchte ich dir mitgeben ins neue Jahr. Du darfst ein Leben als Kind Gottes führen in dieser Welt. Jesus wird dich begleiten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Kind Gottes im Gegensatz zu den Kindern des Teufels. Als Kind Gottes wirst du nicht mehr in deinen Sünden sterben. Denn Jesus ist schon für uns gestorben, stellvertretend am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, weil wir für unsere Sünden niemals bezahlen könnten. Wer an Jesus, den Erlöser, glaubt und darauf vertraut, dass er deine Sünden vergeben und ausgelöscht hat, der kommt nicht mehr ins Gericht. Auch hier treten wieder die krassen Gegensätze zutage. Sünder, sündlos. Kind des Teufels, Kind Gottes. Hölle oder Himmel. Jesus hat das für uns getan, was niemand von uns tun konnte. Das Leben eines Christen ist zu Gott hin ausgerichtet. Oder sollte es zumindest sein. Seine Heimat ist der Himmel. Der Nichtchrist versucht im Extremfall, so viel wie es geht, auf Erden mitzunehmen, oder er resigniert irgendwann. Er hat keine Hoffnung über den Tod hinaus. Nach dem irdischen Trachten, sich nach dem ausrichten, was unten ist, bedeutet letztendlich auch keine Erfüllung im Leben, keine wirkliche Freude, keinen wahren Trost oder wahre Zuversicht. Nur der Gerechte, der Anteil hat an der himmlischen Welt, kann überhaupt nur zur Freude an Gott durchdringen. Augustinus schreibt dazu: Gibt es doch eine Freude, die Gottlosen nicht gewährt wird, sondern nur denen, die dir umsonst dienen, deren Freude du selber bist. Und seliges Leben ist dies, sich freuen zu dir hin, an dir um deinetwillen. Jesus möchte, dass die, welche zu ihm gehören, sich freuen. Johannes 15, Vers 11, ein paar Kapitel weiter. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der himmlischen, göttlichen Freude und der irdischen, menschlichen Freude. Verspürst du etwas von dieser Freude in deinem Leben? Verlangst du danach? Vielleicht kann dies ein Ansporn für dich sein im kommenden Jahr. Menschen, die nicht an Jesus glauben, sind von unten nur an dieser Welt interessiert. Sie haben ganz andere Maßstäbe als die Gläubigen. Das himmlische Leben interessiert sie nicht. Sie wissen nichts von einem Leben im Heiligen Geist, von Gottes Führung. Sie werden niemals zur vollen Genüge in Christus durchdringen, solange sie nicht umkehren. Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass dies vielen Christen ebenfalls nicht gelingt. Ein normaler Weltmensch käme niemals auf die Idee, das für Glück anzusehen, was Jesus in den Seligpreisungen beschreibt. Gerade in Deutschland zählt doch Leistung, und Leistung ist auch unbestritten wichtig. Aber letztendlich wollen sich halt auch die Stärkeren gegen die Schwachen durchsetzen, die vermeintlich Klugen gegen die Dummen, auch auf Kosten von Recht und Wahrheit. So läuft es halt ab im irdischen Betrieb. Mir hat mal jemand gesagt, wenn ich mein Leben so weiterführe, ne, nach meinen moralischen Grundsätzen, dann werde ich es nicht weit bringen. Und vermutlich wird er auch Recht behalten. Nur, meine Anerkennung bei Gott hängt eben nicht von eigener Leistung, Zeugnissen und Titeln ab. Der berühmte deutsche Fußballer Gerd Müller, WM-Torschütze 1974, befindet sich jetzt mit Demenz in einem Seniorenheim. Wenn er demnächst irgendwann stirbt, glaubt ihr, er wird dann in den Himmel aufgenommen, weil er zu Gott sagt: Ich habe doch Deutschland zum Weltmeister geschossen? Ich habe schließlich was geleistet? Ich glaube das nicht. Ich verlasse mich nur auf die Erlösung Jesu Christi. Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Auf diese Zusage Gottes möchte auch ich mich verlassen. Ist das nicht großartig, dass Gott so zu uns spricht? Ich danke Gott, dass ich von oben bin. Wir wollen noch einmal zur Ausgangsfrage zurückkehren. Sind Christen Schwarz-Weiß-Denker? Ich denke schon, dass die vorherige Betrachtung gerade auch der Worte Jesu relativ deutlich gemacht hat und darin deutlich geworden ist, dass Christen in den grundsätzlichen existenziellen Punkten des Lebens betreffend tatsächlich Schwarz-Weiß-Denker sind. Hier gibt es nur ein Entweder-Oder. 1. Johannes 5, Vers 12: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Die Bibel ist da relativ unkompliziert. Kompliziert machen es nur die Zweifler. Jesus unterscheidet ganz klar zwischen Menschen, die zu seinem Reich gehören, und die zum Reich des Teufels gehören. Zwischen gerecht und ungerecht, gut und böse, Himmel und Hölle, Finsternis und Licht, Wahrheit und Lüge. Diese Unterscheidungen ziehen sich auch durchs ganze Neue Testament. Im Alten Testament, in den Sprüchen beispielsweise, wird auch getrennt. Da zum Beispiel zwischen einem Leben eines Gerechten und dem eines Gottlosen. Der Lebenswandel sieht auch ganz anders aus. Und unter anderem wird dort auch die Unterscheidung gemacht zwischen Weisheit und Torheit. Also diesbezüglich sind Christen Schwarz-Weiß-Denker. Jedoch in anderen Fragen, zum Beispiel der Lebensgestaltung, allerdings nicht. Wir können nicht sagen, Christen essen freitags immer Fisch. Sie hören nur klassische Musik, Männer tragen Anzüge mit Krawatte, Frauen nur Röcke und eine Kopfbedeckung, Christen spenden immer den Zehnten. In solchen Punkten verhält sich jeder Christ anders. Dazu gibt es keine konkreten, verbindlichen Anordnungen. Hier muss jeder Christ mit seinem Gewissen ausmachen, wie er sich in der entsprechenden Situation verhält. Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Christus hat uns befreit und zur Freiheit berufen. Und das ist toll, dass Christus uns befreit hat, sodass wir wissen, wo wir hingehören. Wir sind Kinder in seinem Reich, wandeln im Licht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir gehören zur königlichen Priesterschaft. Wir dürfen uns in ihm freuen. Wenn du das glaubst, was willst du noch mehr? Ich möchte schließen mit zwei Versen aus dem Alten Testament. Malachi 3, 17 und 18. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Amen. Thank you.